angeklungen, alles ist ein politischer Wille. Das eben so ist, möchte ich hier mal unterstreichen. Ich habe hier so eine Abhandlung, Wasser, Macht und Geld. Wasser ist bald kostbarer wie Öl und Gold. Der große Ausverkauf. Darauf zitiere ich mal kurz, während in Hamburg
Beschäftigungsentwicklung in der Stadt, in dieser
der Verkauf der ältesten Wasserwerke derzeit auf der Tagesordnung steht, hat Potsdam, gleich nebenan hier, seine Wasserprivatisierung bereits wieder rückgängig gemacht. 1997 verkaufte es 49% seines Wasserbetriebs an Eurawasser, eine Tochter des französischen Wassermüll- und Energiekonzerns Suez und Deo. 3 Jahre später trennte man sich wieder. Der Konzern wollte mittelfristig die Preise von ursprünglich 7,86 D-Mark damals noch je Kubikmeter auf 16,40 erhöhen. Da die Stadtverwaltung nicht bereit war, diese Steigerung zu genehmigen und Suez und Deo nicht bereit war, mit niedriger Rendite weiterzumachen, zahlte die Stadt unter Wasser eine Entschädigung. Deren Höhe wurde hier eingehalten. Die offizielle Sprachregelung lautete: Es kam zu unterschiedlichen Auffassungen bei der Gebührenkalkulation. Ein Mitarbeiter der Geschäftsführung der Wasserbetriebe Potsdam sagte prägnanterweise: Da können wir die Arbeit alleine günstiger machen. Und dann noch etwas ganz Interessantes aus Bayern. Bayern recht konservativ, auch katholisch, sehr fromm. Die haben zwischen Coburg und Bamberg die Stadt Lichtenfels, ein riesiges Gebiet. Einzugsgebiet für Wasser. Ich zitiere mal kurz 100 Jahre Festschrift. Wasser entzieht sich, da es ein Lebensmittel und natürliches Produkt ist und zudem einen hohen Rang in der Wertschätzung der Bürgerschaft einnimmt, einer einfachen Liberalisierung. Die kommunalen Stadtwerke, die im Wesentlichen die Wasserversorgung sicherstellen, orientieren sich im Grund an 3 Zielsetzungen. Qualität des Wassers, Versorgungssicherheit der Bevölkerung und Beachtung der ökologischen Komponente in der Wasserversorgung und bei Wasserschutzgebieten. Zusätzlich kommt hinzu, dass die Bürgerschaft natürlich ein Anrecht auf halbwegs vernünftige Wasserpreise hat. Alle diese Zielsetzungen sind erreicht. Was soll daher eine Liberalisierung des Wassermarktes im Grunde bringen? Die Orientierung bei der Liberalisierung darf nicht nur an seiner Kapitalmaximierung privater Unternehmer sein. Die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierungen müssen gegenüber der Europäischen Union sehr viel deutlicher machen, als dies bisher der Fall war, dass Wasser ein Aspekt der Daseinsvorsorge ist und sich damit dem reinen marktwirtschaftlichen Wettbewerb entzieht.
Alexis, pardon, ich glaube, jetzt müssen wir wirklich schluss machen. 2 Minuten, ich habe extra darum gebeten, auch wirklich zu begrenzen auf 2 Minuten, ja, muss ich auch einhalten, damit möglichst auch basisdemokratisch viele Leute zu Wort kommen.
Politische Entscheidung.
Danke.
Wenn man sagt, es geht nicht, sagst
du weg. Alexis, wollte ich ganz kurz noch zur Rückgang der Privatisierung in Potsdam noch sagen. Und dann bitte die nächsten Redner aufs Podium, bitte, beziehungsweise ans Mikrofon. Wer war das von euch?
Ja, noch kurz zum Potsdamer Fall. Also dieser Fall ist gar nicht so einfach, wie sich das jetzt dargestellt hat. Und zwar taucht genau hier das Problem auf, dass zwar der ursprüngliche Vertrag sozusagen wieder aufgelöst wurde und das Unternehmen dekommunalisiert wurde, aber an der Struktur sich dann nichts geändert hat, sondern sozusagen erstmal in die alte Form wieder zurückgegangen ist und später dann wieder Privatbeteiligung zugelassen wurde. Also das ist genau das Problem, dass die traditionelle, konventionelle öffentliche Wasserversorgung eben, wie sie eben kontrolliert wird, eben nicht partizipativ oder bürgerschaftlich kontrolliert wird, sondern dass jeder Schindluder weiterhin damit betrieben werden kann.
Darf ich einsäumen? Die Leistungen wurden privat vergeben, aber die Erfüllungsverwaltung über die Anlagen, die ist in Potsdam geblieben. Das ist entscheidend. Genau in Berlin ist es anders.
Mein Name ist Johannes Pilz, ich bin Mitglied der PDS und bin sozusagen Wanderprediger auf verschiedenen Hauptversammlungen gewesen, um Beschlüsse anzunehmen für die Rekommunalisierung der Wasserbetriebe.
Sehr gut.
Und in Marzahn-Hellersdorf ist dieser Beschluss vor einem Vierteljahr angenommen worden.
Super.
Und ohne Gegenstimme.
Die Ossis.
Zur Begründung. Nicht so viel sagen können, hatte auch nur 2 Minuten, aber ich habe einen Satz zitiert. Dieser Satz lautet: Jeder Missbrauch wirtschaftlicher Macht, insbesondere private Monopole sind verboten. Und dann habe ich gefragt, woher mag denn dieser Satz stammen? Wisst ihr das? Kennt ihn einer? Er steht in der Verfassung von Berlin, die durch das Volk beschlossen wurde, 1995. Deshalb müssen wir uns auf diesen Satz beziehen. Und dieser Vertrag, der hier abgeschlossen wurde, ist von Anfang an nichtig, weil verfassungsfeindlich. Danke.
Und ich habe da hinten mal eine Wortung an die Dame, hat sich, glaube ich, gemeldet. Oder sonst kommen Sie bitte. Und wir noch was sagen möchte, damit es vielleicht ein bisschen schneller geht, können Sie sich da vielleicht dann schon also auch so in diese Richtung bewegen, das wäre prima.
Mein Name ist Wolfgang Schoner, ich bin Berliner, gleichzeitig in Brandenburg aktiv. Ich habe die lokale Agenda Europäen von unten gegründet, die im Aktionsbündnis für eine nachhaltige Wasserwirtschaft im Land Brandenburg vernetzt ist und auch mit anderen Bürgerinitiativen republikweit. Ich möchte erstmal sagen, dass wir zwischen Privatisierung, Liberalisierung und Verkauf unterscheiden müssen. Ein Monopol ist ein Monopol. Ob dies ein privates oder ein kommunales ist, das ist in der Auswirkung auf die Bürger wurscht. Hier in Berlin haben wir eine Möglichkeit, etwas zu verhindern, was in Brandenburg gang und gäbe ist. Man hat Grundgebühren, man erhöht die Grundgebühren, man führt die Grundgebühren pro Wohnungseinheit ein, auch unter sozialdemokratischer Ägide. Sozialdemokratie ist wie PDS eben ein weites Feld. Es gibt vernünftig und sozialdenkende und es gibt Leute, die an ihre eigenen Gründe denken. Wir müssen in Berlin verhindern, dass eine Grundgebühr eingeführt wird. Wir haben dann die Möglichkeit, Wasser zu sparen mit modernen Sanitärtechnologien. Ein Bürger hier in Berlin hat eine Wassersparttoilette eingebaut. Findet man im Internet unter ungefährlich.de. Das ist ein 10-Sorter Ingenieur hochgetagt. Der hat diese Toilette erfunden. Sie ist zugelassen mit 4 Liter Spülwasser, baugeprüft, kann mit 2,5 Liter betrieben werden. Und wenn man sie selbst einbaut, hat man die Kosten innerhalb eines Jahres drin.
Ja, vielen Dank für den konkreten Hinweis. Gerlinde, du wolltest direkt dazu erwidern.
Ich wollte nur noch mal was zu dem geplanten Modell Aufteilung im Grund- und Arbeitspreis sagen. Es ist so gewesen, dass es schon als Gesetzesvorlage durch Senator Wolf eingebracht worden ist. Auf dem Höhepunkt der Harz-Demonstration, das war 2004, wurde es in den Senat eingebracht. Und dann gab es zu diesem Zeitpunkt, also auch von uns Widerstand, ins Abgeordnetenhaus getragen, in alle Fraktionen und auch eine Diskussion in der SPD-Fraktion. Und es wurde dann verhindert, also über Wovereit, dass dieses Gesetz beschlossen wird. Die Diskussion in der SPD war aber unter anderem auch eine Zeitpunktsdiskussion. Also jetzt ist es schlecht, jetzt wo die Demonstrationen auf der Straße sind und da könnten wir doch vielleicht einen günstigeren Zeitpunkt finden. Ne? Also und also jetzt ist also das Jahr 2005 gewesen, da wurde es von Senator Wolf wieder probiert, das einzuführen, diesmal im Zusammenhang, in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer, die also auch schöne Broschürchen und so weiter und in diesem Zusammenhang auch zugegeben hat, dass mit der Renditegarantie ist ein schlechter Vertrag. Das sagt jetzt auch die sogenannte Die Wirtschaft. Ne? Und die macht dann also Vorschläge, die Wirtschaft, also gegen Bauer und Co. Oder jetzt der von Alba, die waren ja damals für die Privatisierung. Sie haben ja immer in den Anhörungen im Wirtschaftsausschuss und so weiter für die Privatisierung geredet, weil alles besser wird. Und jetzt, wo die Folgen der Privatisierung sie selbst treffen, in Form, weil wir in Berlin einen Einheitspreis haben, also auch die Industrie höhere Wasserpreise zahlen muss, jetzt machen sie sozusagen dem Senator oder dem Senat den Vorschlag, wir wollen doch bitte von den Folgen dieser Privatisierung nicht betroffen sein, das sollen doch die anderen zahlen. Und jetzt nochmal, damit einem das richtig klar wird, vor dem Hintergrund der Renditegarantie, also was ich vorhin sagte, im Konsortialvertrag, eine ca. 8% auf eine steigende Bemessungsgrundlage, betriebsnotwendiges Kapital. 1% Verzinsung des Kapitals bedeutet 3% Preissteigerung. Das sagte Senator Strauch in der SPD-Fraktion. 1%, wir haben also 8% Verzinsung mal 3. Das ist also klar, dass es an der Rendite liegt. Und wenn die Industrie jetzt über Senator Wolf und vielleicht auch die SPD, die dann, wenn sie nicht noch Druck hat, mitmacht, wenn sie es nicht sogar schon abgekunkelt haben nach der Wahl, das bedeutet dann, weil diese Rendite in jedem Fall versprochen wird und wie ich vorhin gesagt habe, in jedem Falle gezahlt wird. Was die Industrie nicht bezahlt, zahlen die anderen. Und das macht, wir haben jetzt Preissteigerungen beim Einheitspreis um 28%, so sind wir jetzt. Das bedeutet dann nochmal drauf 30% Preissteigerung bei den Einfamilienhäusern, bei den Zweifamilienhäusern und bei den Kleinsthaushalten. Und die Argumentation geht dann immer so, ja, in die Hochhäuser und so weiter, die werden ja dann entlasten. Und außerdem, Herr Strauch als Wirtschaftsstaatssekretär ehemals von der IHK kommt, sagt er, ja, man kann doch nicht die Wirtschaft, das ist doch auch nicht in Ordnung gewesen. Bisher haben die Bürger immer die Industrie hat immer die Bürger mitfinanziert und zu dem Großbetrieb, da geht auch nur ein dickes Rohr. Und zu den vielen Kleinhaushalten gehen noch viele dünne Rohre und so weiter. Ganz primitiv läuft da die Argumentation. Alle müssen wissen, diese Propaganda lief in der Berliner Zeitung, in der Morgenpost und so weiter. Das wird sich dann zugespielt. Die Wirtschaft möchte entlastet werden. Wirtschaftsstandort Berlin und so weiter erkennt das. Und dann geht es sozusagen los. Dann muss jeder wissen, vor dem Hintergrund der Renditegarantie werde ich persönlich es bezahlen, wenn das durchkommt. Und das ist meines Erachtens ein gutes Argument, das zu verhindern. Und es ist nur verhindert worden in 2004, weil Menschen wegen ganz anderer Sachen, nämlich wegen Hartz IV, auf der Straße waren. Und diese Diskussion, jetzt komme ich auf den praktischen Teil, zu verbinden mit dem, was Herr Lorenz gesagt hat, machen wir es doch mal praktisch. Die Leute werden ihre Betriebskostenabrechnungen kriegen und dann müssen sie Argumente in die Hand kriegen, wogegen sie demonstrieren können und was sie fordern. Und eine Forderung ist die Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe. Machen wir uns doch nichts vor. Selbst wenn es, wie das dann hinterher gestaltet ist, eine andere Sache. Man muss eine konkrete Forderung haben, wo man die Menschen zusammenbringt. Ich habe also hier das nochmal von Wasser Hamburg. Die haben also im Jahr 2004 das Bürgerbegehren gemacht mit diesem Logo. Ging ganz prima, haben sie ja auch gewonnen. Unser Wasser Hamburg, es gibt eine Bürgerinitiative in Braunschweig, da wurde gerade das Abwasser verkauft. Für 30 Jahre wurde dort die Abwasserprivatisierung verkauft in einem ÖPP-Modell. Und weil ja auch eine Diskussion eben war, ja, die Kommune, der gehört das dann noch. Das ist in Braunschweig der Fall. Das haben sie ausdrücklich so festgelegt. In Braunschweig gehört die Abwasseranlagen weiter der Kommune, nur das Geschäft wurde privatisiert. Die Kommune muss jährlich 30 Jahre lang eine Jahresscheibe bezahlen an ein französisches Konzern und für die Investitionen in das Abwassernetz ist die Kommune weiter verantwortlich. Und für den Kredit, für das Geld, was da bezahlt worden ist, da wurden 300 Millionen Euro in die Kasse von Braunschweig eingenommen. Ja? Und für dieses Geld, was der private Erwerber hier, der französische Konzern, gar nicht hatte, bürgt vollständig die Kommune, ja? Und das wird als Haushaltssanierung verkauft. So, das ist PPP.
Ja, wir haben ja leider über das seit September letzten Jahres, über das Beschleunigungsgesetz zum PPP-Gesetz, leider gar nicht im Detail gesprochen. Denn ich glaube, dass bei aller einstimmigen Meinung hier im Raum, aber ich glaube, dass uns da noch ziemlich Schlimmes ins Haus steht. Einer aus dem Vorstand von Hochtief AG hat also geschätzt, dass alleine was den Bereich Schulen, Krankenhäuser, andere Verwaltungseinrichtungen, dass es da um ein Investitionsvolumen von über 6,3 Milliarden gehen soll und da ist Straßen und Fernstraßen und so weiter noch gar nicht mit drin, gar nicht gerechnet. Also das sind Pfründe, wenn genau diese Art der Finanzierung, die Gerlinde hier dargestellt hat, wenn die greift, das ist also der reinste Wahnsinn, was uns da noch alles ins Haus stehen wird. Man muss sich nur vorstellen, wurde auch vorhin kurz erwähnt, ich möchte das nur mal in Erinnerung rufen, dass die Firmen, die privaten Investoren, die in PPP-Verträgen langfristig eingebunden werden, dass die nur einen Eigenkapitalbedarf von 10% einbringen. Das bedeutet, die wollen sich natürlich absichern. Und die Absicherung läuft dann wiederum über die Kommune. Ja, man muss sich das vorstellen. Also es ist wirklich dermaßen krass, was da noch ins Haus steht. Aber leider, wie gesagt, haben wir jetzt über das Besteuerungsgesetz nicht die Zeit, noch in aller Ausführlichkeit zu sprechen. Ich wollte noch kurz, bevor ich Birger das Wort gebe, nochmal Alexis wollte euch auch auf einen anderen Termin zum Thema Wasserprivatisierung noch hinweisen. Und dann bitte Birger nach oben.
Wie Jedes Jahr findet auch dieses Jahr im März das globalisierungskritische Filmfestival Die Globale statt. Und da wird ein Film gezeigt, der heißt Wasser unter dem Hammer. Und da wird sowohl Berlin thematisiert, die Schweinereien in Kiel und so weiter und so fort. Und am 12. März wird dieser Film an die Fassade projiziert der Berliner Wasserbetriebe in der Neuen Jüdenstraße. Und da kann man also hinkommen und sich das mal anschauen. Am 12. März, und es ist abends, ich weiß nicht genau, wann es dunkel wird, dann wird der Film projiziert werden. Das ist in Braunschweig auch schon passiert, genau zu dem Zeitpunkt, als im Rathaus die Abstimmung war zum Verkauf der Abwasseranlagen, wurde das auch projiziert und ist auf sehr, sehr großen Zuspruch gestoßen bei der Bevölkerung.
Kann man den Film kaufen?
Ja, den kann man bestellen. Bei KernTV. Ja. KernTV. Hamburg.
Welche Straße noch mal bitte?
Die Neue Jüdenstraße.
Die Neue Jüdenstraße heißt die. Die ist in Mitte, genau.
Jüdisch. Wenn ich jetzt Alexis richtig verstanden habe, gibt es bei dir eine gewisse Skepsis gegenüber der Forderung der Rekommunalisierung. Ich kann diese Skepsis insofern teilen, als dass die Forderung der Rekommunalisierung ja dann vielleicht unzureichend ist, wenn sie nicht verbunden wird mit der Forderung nach mehr demokratischer Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. Und da wäre meine Bitte, gerade auch ein Attack, die ja internationale Beispiele für mehr Partizipation aufgreifen, hier in Deutschland popularisieren, beispielsweise den Beteiligungshaushalt in Porto Alegre, doch mal unterstützen zur Forderung und zum Rechenmodell des Donnerstagskreises, der Rekommunalisierung, ein Modell zu entwickeln, wie wir mehr Teilhabe, mehr Beteiligung, mehr demokratische Kontrolle von unten für zukünftige öffentliche, landeseigene Betriebe entwickeln können. Es gibt in Berlin ein Betriebegesetz. Dieses Betriebegesetz ist gerade vom SPD-PDS-Senat novelliert worden. Es ist aber natürlich nicht so novelliert worden, dass in irgendeiner Hinsicht real die Bürgerinnen und Bürger durch Versammlungen, durch Partizipationsmöglichkeiten, durch Eingaben, wie auch immer, beteiligt werden, mehr Kontrolle haben, sondern es wurde sogar versucht, die Beteiligungsrechte der Gewerkschaften einzuschränken. Das ist ja auch groß diskutiert worden in der Öffentlichkeit. Und deshalb meine Bitte an den Donnerstagskreis, an Attac, doch die Forderung nach Rekommunalisierung stärker zu verbinden mit Partizipation, Demokratie, Kontrolle und sie somit auch durchschlagender und popularisierbarer zu machen und den Leuten auch deutlich zu machen, dass ein Zurück im kommunales Eigentum nicht heißt, dass alte korruptive Strukturen unter Umständen und alte korporatistische Modelle neue Umstände feiern. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, auch hier für eine breite demokratische Bewegung gegen Privatisierung in dieser Stadt.
Ja, Wolfgang, bitte, aber auch nach oben, dann kann man dich besser verstehen.
An Birger anzuschließen, es hat sich ein Bündnis für direkte Demokratie gebildet. Aus der Initiative Berliner Bankenskandal heraus, die hatten also Illusionen in unsere bürgerlichen Instanzen und haben gesehen, dass sie da doch relativ kläglich scheitern. Insofern haben die jetzt vor, diese Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung in Form von Volksbegehren und Volksentscheiden in die Verfassung einzubringen. Also anhand Schweizer Modelle, nicht, es unterstützen diese Initiative auch Schweizer. Aber also ich habe nichts gegen Rekommunalisierung und gegen dieses Kombinationsmodell, was du vorschlägst. Aber ich frage mich, warum gibt man den Nutzern nicht gleich dann das Ganze in die Hand? Ja? Also es gibt Wassergenossenschaften, 200 Stück in Deutschland, und nicht, die funktionieren alle relativ gut. Also die letzte, die sich gegründet hat, war Ellau, nicht, wo die Bürger eben in Form einer Genossenschaft von der Gemeinde die Wasserwerke übernommen haben und zu Wasserpreisen von 69 Cent kommen. Nicht, das hat in Berlin 1993, glaube ich, noch. Aber inzwischen ist es bei 2,07 Euro und so weiter. Nicht, aber wir Also ich wurde gebeten, aus der Initiative des Berlin-Skandals heraus eine Satzung zu entwickeln und es müsste das unterstützt werden. Also es gibt, wie ich weiß, bei Attac in der Arbeitsgruppe Argumente und Alexis ist ja auch sehr intensiv und der Gerlinde dabei, da eben entsprechende Modelle zu entwickeln. Und diese dritte Form ja vielleicht auch noch etwas präzisiert und ausarbeitet und versucht mal als flankierende Maßnahme dieses Genossenschaftsmodell anzubieten.
Gut. Ja, ich möchte vielleicht noch ergänzen. Also dieses, wir haben ja bereits die Möglichkeit, hier auch Volksbegehren auf bezirklicher Ebene durchzusetzen, aber es ist eben noch nicht auf Landesebene möglich. Und darum will ich auch nicht noch die Werbetrommel rühren für dieses Bürgerbündnis, für eben tatsächlich direkte Demokratie im Rahmen von Volksbegehren, wenn wir das hinkriegen. Nachdem es bekannt geworden ist, dass sich hier also die niedrige Bankenskandal mit solchen Einrichtungen wie Mehr Demokratie e.V., Humanistische Union, Attac, bereit ist, zusammenzuschließen, zu koordinieren, hat sich dann, glaube ich, auch gleich Wohlfahrtsrechte-Thematik angenommen, weil er wohl fürchtet, dass sich da was zu Großes Außerparlamentarisches zusammenbrauen könnte. Wir setzen uns natürlich auch dafür ein, dass die Quoren für ein Volksbegehren relativ niedrig anzusetzen sind. Und meine persönliche Vision ist eben wirklich die, dass man auch ein Volksbegehren hinkriegt, das dafür sorgt, dass es eine Antiprivatisierungsklausel in der Berliner Verfassung gibt. Und nicht nur pro forma, sondern dass dann all die Leute, die dagegen verstoßen, dass es auch eine strafrechtliche Relevanz hat. Das wäre, glaube ich, wirklich eine schöne Sache als Vision. Dieses Bürgerbündnis, das sich da formiert, es ist draußen auch ein kleines Plakat mit dem Logo von der Inibankenskandal. Ich glaube, es ist am 23. oder 24. Februar. Bitte? Am 23. Februar im Rathaus Charlottenburg. Das ist gerade auch die Wanderausstellung, die Initiative Bankenskandal. Also wer sich da Lust hat, auch einzubringen, auch konkret einzubringen, ist er herzlich willkommen, unterstützende Hände werden noch gesucht. Es ist 15.25 Uhr, wir haben noch 5 Minuten Zeit für Redebeiträge. Gerlinde, ja, gerne.
Ja. Und zwar, wer sich über ÖPP informieren will, der kann das also sozusagen auf der Gegenseite, also der Privatisierer, tun bei der SPD-Bundestagsfraktion. Die haben im Internet, braucht man nur eingeben, öffentlich-private Partnerschaft, haben die solche Broschüre, wo man halt nachlesen kann, also die auf der Bundestagsfraktionswebseite. Das ist natürlich ein Wegweiser, wie man die Kommunen übertölpelt. Ne? Das muss man also selbst kennen, damit man entsprechende Gegenstrategien entwickeln kann. Das Wichtige war mir, dass man auf der letzten Seite sieht, wer sind denn die Berater. Also zum Beispiel gibt es da einen Herr Dr. Michael Bürsch, den nenne ich nur Dr. Bürschchen, der ist aus Kiel, der hat also scheinbar Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung, kreist auch hier in Berlin durch die Lande schon, Friedrich Ebert Stiftung hat ihn auch schon eingeladen, unter anderem Annette Fuchmann-Hesing als Berliner Beratungsdienste Stoppe Sachsen-Nyomen GbR hat hier da beraten. Und alle anderen Hauptverdächtigen wie KPMG, Deutsche Bank AG, ja, Linklaters, Oppenhoff, Rader und so weiter, die haben sozusagen die SPD-Bundestagsfraktion beraten. Und was ich nun noch interessanter finde, ist das, was Herr Dr. Bürsch den SPD-Abgeordneten, als er das sozusagen zur Zustimmung in der SPD-Bundestagsfraktion gebracht hat, dieses Gesetz aufgeschrieben hat, nämlich die Arbeitsmethode der Projektgruppe, externer Sachverstand, Mitwirkung der Ministerien, politische Koordination als konzentrierte Aktion. Und da hat er Folgendes wirklich zitiert reingeschrieben. Eine wesentliche Voraussetzung war, dass der fachliche Input für einen Novellierungsvorschlag zunächst von der Beraterseite kommen soll. Die Berater hatten sich dabei auf einen gemeinsamen Novellierungsvorschlag zu verständigen. Dieser Vorschlag wurde dann von den zuständigen Ministerien unserer Fraktion geprüft und danach übernommen. Ja? Das heißt, die Berater haben ein eigenes Gesetz sich erarbeitet. Über 100 Beraterfirmen, 100 Experten nennt er sie, haben dieses Gesetz erarbeitet. Und alle diese, die das erarbeitet haben, sind natürlich jetzt daran, sozusagen das überall zu installieren. Eine wichtige Rolle spielen dabei Uniprofessoren, zum Beispiel also auch hier in Berlin, TU, oder auch in Potsdam, Wirtschaftsunis und unter anderem auch in Weimar. Die kommen dann zusammen, Bauhaus, Uni und so weiter, kommen so nett daher. Diese Professoren haben in der Regel eine eigene Beraterfirma, mit der sie sozusagen ihre Modelle empfehlen und eigenes Geld verdienen können. Außerdem treten Sie sozusagen in Berlin schon auf, also ganz konkret in Berlin, aber auch in allen anderen Städten, ich weiß das von Kiel, von Darmstadt und so weiter, mit Beispielen sozusagen. Das Paradebeispiel ist das Beispiel aus Offenbach, wo die Schulsanierung sozusagen über ein ÖPP-Modell gemacht wurde. Beraten hat da hier unser Berliner Herr Stobbe, BBD-Beratungsdienst und so weiter. Und da wurde für 780 Millionen Euro das Auftragsvolumen der Sanierung der Schulen für 20 Jahre verkauft an zwei Konzerne, Hochtief und SKE, ein französisches Unternehmen, hier zur Hälfte. Und das bedeutet wiederum, dass die Kommune über 20 Jahre gebunden ist, für diese Schulen sozusagen jedes Jahr eine Jahresscheibe zu bezahlen, obwohl wir ja heute schon bei sinkenden Kinderzahlen, so will ich gar nicht erzählen, also gar keiner weiß, wie es dann in 20 Jahren da in dieser Region überhaupt aussieht, aber Hochtief und dieses französische Unternehmen, die haben einen festen Vertrag und sichern sich sozusagen vom Markt ab. Und deswegen haben wir gesagt, das ist Planwirtschaft für die Konzerne, nämlich die Sicherung ihrer Rendite. Ja? Und das ist auch als Argumentationsschlagwort. Und das Verrückte dabei ist eben, dass in diesem ÖPP-Beschleunigungsgesetz, was innerhalb des Wahlkampfes halt beschlossen wurde, das wurde mit 100 Gesetzen gemeinsam dann reingeschoben und dann auch noch durch den Bundesrat gequirlt während des Wahlkampfes und ist jetzt sozusagen Beschlusssache und Handlungsgrundlage der großen Koalition im Bund. Da steht drin, dass sozusagen entgegengesetzt der Heuschreckendiskussion von Müntefering, da schließt sich vielleicht der Bogen zum Anfang, ausdrücklich drin steht, dass das Volumen, also wir haben ja vorhin von dem Eingangsreferat gehört, das vagabundierende Kapital, was keine Anlagemöglichkeit hat. Und hier auf der anderen Seite die vielen Kommunen, die kein Geld haben und nicht investieren können und über diese Notlage sozusagen die Möglichkeit sehen, jetzt hier irgendwie ihre Schulen zu sanieren, gegenüber dem Bürger besser dazustehen, sozusagen die sichere Möglichkeit für diese Equity-Fonds, ich kann es aber nicht richtig aussprechen, oder diese Heuschrecken halt, sich das Geld einzukaufen, anzulegen. Und in diesem Bundesgesetz ist es festgelegt, dass zur Finanzierung dieser ÖPP-Modelle diesen Equity-Fonds bis zu, glaube ich, 15% dieser ÖPP-Sachen beigemischt werden darf. Ja? Da schließt sich dann der Kreis, das Kapital will Anlagemöglichkeiten haben und sie kriegen das dann über die sogenannte Sanierung der Infrastruktur. Da kriegen sie ihre Anlagemöglichkeiten. Und deshalb ist dieses Modell ÖPP das Wachstumsfeld für Banken. So wird es an Unis gelehrt. Das ist der Wachstumsfeld für Banken. Und Studenten werden in diesem Bereich auch geschult. Es gibt in Weimar schon einen richtigen Lehrstuhl ÖPP. Und das wird auch hier in der TU Berlin und so weiter also sozusagen vorbereitet. Das heißt, wir werden dann Experten von Jugendlichen haben, die in gelackten Anzügen und so weiter den Abgeordneten erklären, was sie alles machen sollen. Und die werden dann auch noch Ja sagen. Die Alternative ist, dieses ÖPP-Modell, zurzeit, weil es Bundesgesetz ist, auf Landesebene zu bekämpfen, indem wir sagen, wir machen es nicht. Und deswegen habe ich immer wieder gesagt, ist das Beispiel Wasser sehr gut, weil wir da die Erfahrung ja schon haben. Das ist ein ÖPP-Modell. Wir haben es auch bei der Wohnungsfinanzierung auch ein ÖPP-Modell gewesen, sozusagen aus Westberliner Zeit. Will ich jetzt nicht ausführen, für zu lang. Die Kapitalseite ist also sehr weit. Sie hat Gesetze geschaffen, sozusagen das ÖPP-Modell durchzusetzen. Und wir müssen auf kommunaler Ebene sagen, dass wir das nicht wollen. Wir müssen diese Diskussion mit den Verantwortlichen in der Berliner Politik führen. Ich sag mal, ich war bei einer Veranstaltung der IHK Berlin. Da wurde eingeladen, alle aus dem Baubereich und da wurde auch Herr Straucher da und IHK, Herr Schweizer und so weiter. Und Herr Landrat Walter, Offenbach-Modell, war auch da. Da hat er sich gebrüstet, wie toll er das Personal da alle abgebaut hat. Es war alles widerwärtig und die saßen da alle und die Bauhandwerker teilweise werden ja da auch, Entschuldigung, verarscht, weil sie kriegen ja die Aufträge nicht. Den Auftrag kriegt Hochtief und die Baubetriebe, das Handwerk, die können nicht mal mehr zur Kommune gehen, sich beschweren, die müssen bei Hochtief unter der Türritze durch. Das heißt Dumpinglöhne und so weiter im Mittelstand natürlich nochmal. Das sind eigentlich unsere Verbündeten, die Handwerker. Sie müssen es nur begreifen und wir müssen es ihnen halt auch, wir müssen also auch auf sie zugehen. Ja.
Darf ich?
Ja, danke, Daniel, dass du auf die Universitäten gerade hingewiesen hast. Nämlich der Zustand der öffentlichen Wirtschaft zeigt sich auch in Universitäten in dem Sinne, dass es kaum Universitäten gibt, an denen sich noch mit öffentlicher Wirtschaft beschäftigt wird. Und in dem Kontext ist es auch so, dass es tatsächlich kaum oder gar keine sinnvollen Alternativmodelle gibt, Bürger. Aber wir sind da am Start, eins zu entwickeln. Aber das ist tatsächlich auch eine Ressourcenfrage. Während eben staatliche Apparate Millionen von Euro für Beratungsdienstleistungen ausgeben können und im Kontext der Berliner Wasserprivatisierung waren ungefähr 13 Unternehmensberatungen beteiligt und das hat einen Millionenbetrag von mindestens zweistelliger Millionenbetrag wird dafür aufgewendet, vielleicht sogar dreistellig. Es ist schwierig zu ermitteln, aber genau, wir tun unser Bestes, da ein Modell auf die Beine zu stellen und schauen mal, wie lange das dauert in Anbetracht der geringen Mittel, die wir einfach zur Verfügung haben.
Was die Beratungsdienstleistung bzw. die Beratungsindustrie betrifft, würde ich euch noch auf eine andere Veranstaltung hinweisen. Werner Rügemer hat ja das tolle Buch Die Berater geschrieben und Werner Rügemer ist demnächst auch wieder in Berlin und zwar am 29. März und da hält er einen kleinen Vortrag über die Strippenzieher in Europa und das sind natürlich die großen Consulter, die großen Beratungsfirmen. Dieser Termin gibt es am 29. März und zwar in der Kirche von unten. Klingt ein bisschen suspekt, aber gut. Kirche von unten in der Kremener Straße 9 bis 11 in Prenzlberg. Also wer sich da also ein bisschen weiter mal mit einem großen Beratern auseinandersetzen möchte, der kann da gerne hinkommen. Wir können da sicherlich also auch nochmal auf den Termin extra hinweisen. Und Herr Geger, bevor wir dann in die Pause gehen und uns anschließend mit der Frage beschäftigen, die Herr Geger richtig erwähnt hat, nämlich wie kommt man tatsächlich aus der analytischen Defensive in die kämpferische Offensive, das wird ja dann auf dem Abschlusspodium dann diskutiert werden, nochmal schnell HG.
Ja, das Mikrofon.
Er hat das geht Mikrofon. Das geht nicht, doch das Mikro geht. Ja? Sein Mikro das geht doch. Geht
schnell. Die ist aus Darmstadt, oder?
Ja.
Dortmund.
Darmstadt.
Es geht um das Thema von Universitäten. Also ich komme von der Darmstädter Universität und die Darmstädter Universität ist praktisch auch ein Pilotprojekt, was Privatisierung anbelangt. Wir sind die erste autonome Universität in der Bundesrepublik. Und es ist ein ganz heißes Thema bei uns, Privatisierung, PPP. Nur so viel, also die Universitäten sind auch auf diesem Zettel drauf, was privatisiert werden soll, wo Gelder eingespart werden sollen, wo outgesourced werden soll. Und ja, es ist ein sehr heißes Eisen, kann man nicht außen vor lassen, ja.